Du bist mit deinen Freunden und deiner Family im Urlaub. Irgendeiner nach der ersten Flasche Wein sagt irgendwie, ey, wäre es nicht schön, für immer hier zu bleiben. Ja? Dann wird eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, da werden sich irgendwelche Idealista und Immo-Scout-Links durch die Gegend geschickt und so weiter. Aber es kommt halt nie dazu. Ja? So, ja. Deswegen passiert das vielleicht, wenn du das irgendwie erbst oder so. Aber dieses Miteigentum als solches, das ist einfach wahnsinnig kompliziert. So. Und wir machen es einfach nur einfach. Und das ist die Innovation dahinter.
Da stehen bei mir jetzt ganz, ganz viele Fragen.
Ja,
ich hau einfach raus.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel. Heute zu Gast ist Nikolaus Thomale. Und wir erzählen die Story, wie es ihm aus dem wunderschönen Bayern nach Rostock verschlagen hat, warum er als gelernter Jurist trotzdem für 9,90 € Webseiten verticken musste, Pets Daily aus der Insolvenz übernommen hat und heute mit Main den Ferienhausmarkt aufrollt. Nikolaus, herzlich willkommen bei den Mittelstars.
Danke, lieber Markus, für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Erzähl doch mal in ganz kurzen Worten, was machst du heute, wer bist du?
Wer bin ich, was mache ich? Ich bin ein absolut unverbesserlicher Optimist. Ich bin ein leidenschaftlicher Unternehmer, mache so ein Unternehmen nach dem anderen, um irgendein Problem zu lösen, was ich selber habe. Lebe hier in Berlin mittlerweile seit fast 15 Jahren, bin mit einer wunderbaren Frau verheiratet, habe ein vierbeiniges, haariges Kind, einen Hund und mache im Augenblick Main, was mit Ferienimmobilien, hat allerdings alles ganz anders angefangen und tatsächlich, wie du gerade sagtest, eigentlich bin ich von Haus aus sozusagen Jurist, habe allerdings nie als Jurist gearbeitet, habe während des Studiums angefangen, so ein bisschen mit Internetgeschichten mir mein Taschengeld aufzubessern und bin darauf hängen geblieben. Habe dann immer irgendwie versucht, Technologie zu nutzen, um irgendein Problem zu lösen, um eben irgendwas zu bauen, was mit Hilfe von Technologie und Digitalisierung vielleicht ein bisschen besser funktioniert, ein bisschen zugänglicher ist als so. Und so sind wir dann heute bei Main gelandet.
Ja. Alles klar, bevor wir die Story von Main erzählen, mich interessiert natürlich besonders, weil das hatte ich bisher noch nie, warum man aus Bayern nach Rostock zieht. Und dann habe ich ja ungefähr geguckt, wie alt du so bist. Das muss ja eine relativ spannende Zeit gewesen sein, so roundabout um die Wende. Das würde mich am Eingang mal interessieren. Wie kam es dazu?
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich mit meinen Eltern direkt nach der Wende aus dem Süden Deutschlands und aus dem Westen Deutschlands in den hohen Norden und in den Osten Deutschlands gezogen bin. Die haben mich in den Kofferraum gepackt und da war nicht viel mitzureden für den kleinen Nikolaus. Mein Vater ist damals gefragt worden, ob er an diesem total spannenden Moment in der deutschen Geschichte, ja, als plötzlich eben diese beiden Länder wieder zusammengewachsen sind und man ja aber auch gemerkt hat, dass das eben nicht von einem Tag auf den anderen das Gleiche ist. Ja. Mein Vater war Jurist und ist gefragt worden, ob er Ostjuristen dabei helfen möchte, sich jetzt sozusagen dieses Westrecht so ein bisschen anzueignen und hat das als extrem spannende Herausforderung empfunden und von einem Tag auf den anderen im Prinzip gesagt, okay, ja, alle Sachen packen, wir gehen da hin und machen das und hat dann in Rostock ein Notariat aufgemacht, ist Notar gewesen und hat so diese ganze extrem spannende Phase, ja, diesen Aufbruch, diese Aufbruchsstimmung und so weiter natürlich miterlebt. Ich habe es damit am Rande sozusagen auch miterleben können, hat auch miterlebt, was es heißt, eben letztlich in einer Zeit, in der eben sowas zusammenwächst, was da auch an Reibung natürlich auch entsteht. Ja. Und für mich war das eine super spannende Zeit, weil also als Kind insbesondere hast du natürlich jetzt nicht diese ganzen politischen und historischen Themen irgendwie so sehr, sondern du bist halt einfach plötzlich an einem anderen Ort. Aber du merkst halt schon, ja, Menschen sind vielleicht ein bisschen anders, denken ein bisschen anders, haben irgendwie andere Sichtweisen oder so. Und mir hat das vor allen Dingen erstmal gezeigt, was da für Chancen drin stecken. So, ja. Und war eine super, super prägende Zeit für mich.
Ja, wir hatten uns ja im Vorfeld unterhalten. Das Spannende ist ja eigentlich auch, dein Vater war ja Jurist für ein großes deutsches Unternehmen angestellt. Und das war ja quasi irgendwie so sein Sprung in die Selbstständigkeit. Er ist ja später Notar in Rostock geworden auch. Das war ja auch life-changing für ihn irgendwie. Also ich meine, schon auf Risiko gegangen, das schöne Bayern irgendwie verlassen, nach Rostock gegangen, nach völlig irren, wilden Zeit und zum Schluss ein Notariat aufgemacht in Rostock. Und eben als Notar bist du ja irgendeine Stufe dazwischen, also bist nicht ganz, du bist ja Diener des Staates, aber rechnest ja schon selbstständig ab. Und da hast du ja wahrscheinlich auch gemerkt, okay, hier gibt es Chancen irgendwie auch. Und wir hatten uns ja gerade drüber unterhalten, mit 16 erster Exit. Das ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen, da ging es ja glaube ich los, ne?
Genau, also du kannst natürlich eben zum einen daran so ein bisschen sehen an dieser Geschichte, also dieses Unternehmerische, das lag bei mir nicht unbedingt in der Familie, nicht unbedingt im Blut. Ne? Mein Vater war eben auch Jurist, mein Vater war eben tatsächlich bei einem mittelständischen Unternehmen, so einem Hidden Champion in Schweinfurt bei der FAG, als Jurist, FAG Kugelfischer, genau. Und dann hat er plötzlich eben gemerkt, was am Unternehmer sein und an der unternehmerischen Herausforderung vielleicht auch der Reiz ist. Ja? Und das hat einerseits auf mich abgefärbt, also das fand ich einfach beeindruckend und habe natürlich aber auch die Chancen irgendwie gesehen, die er damit irgendwie an sich gerissen hat. Ich habe dann tatsächlich in der Schulzeit das Glück gehabt, einen Sozialkundelehrer zu haben, der uns Unternehmertum beibringen wollte und der gesagt hat, schreib mal einen Businessplan. Und das war so ein Projekt, ne? Sollten wir uns irgendeine tolle Idee ausdenken und die dann halt mal aufschreiben. Und wir fanden das aber eben so spannend und der Sozialkundelehrer war auch irgendwie ganz cool und haben das dann umgesetzt. Wir hatten damals die Idee, dass wir Kunst von Kunststudenten und Kunstschülern an Arztpraxen, Anwaltskanzleien und so weiter vermieten. Ja? Und das haben wir gemacht, haben die dann halt eingesammelt, die wäre sonst irgendwo verstaubt oder irgendwie an Oma verschenkt worden und wir haben die dann halt eben an diese unterschiedlichen Wände gehängt und vermietet und waren damit recht erfolgreich. Haben allerdings immer Rechnung geschrieben als S-GmbH, also als Schüler-GmbH. Das ist eine Gesellschaftsform, die es nicht gibt. Wir hatten auch tatsächlich keine echte Firma gegründet. Ja,
Wahnsinn,
und
ihr habt eine Gesellschaftsform erfunden.
Genau, wir haben eine Gesellschaftsform erfunden und haben dann immer schöne Rechnungen geschrieben. Da stand dann Rechnung drauf und 4Emotions S-GmbH und irgendwie 14,70 Euro für einmal an die Wand nageln. So, ja. Und dann haben wir sehr viel Geld für unsere damaligen Verhältnisse mit verdient und irgendwann wurde das einem der Väter aus diesem Kreis der Gründer zu bunt. Der hatte dann Angst vor Steuerhinterziehung und so weiter und hat das dann im Prinzip legalisiert, ja, indem er diese Firma dann einfach gekauft hat, ja, und das war dann mein erster Exit. Ja.
Erster Exit mit 16, ich glaube, ihr wart 4 Partner.
Genau.
Für jeden gab es ungefähr 2.500 Euro.
Genau.
Ja, und die hast du denn investiert?
Die habe ich investiert tatsächlich allerdings in etwas völlig Unternehmerisches. Ich habe eine Band gegründet mit meinem Bruder und wir haben dann erstmal davon laute Lautsprecher gekauft und,
gut.
Und ein bisschen Spaß an der Freude gehabt. Genau, ich bin dann, das war tatsächlich dann der nächste Schritt, ich habe dann Abi gemacht in Rostock noch und wusste eigentlich gar nicht, was ich mit mir machen möchte und anfangen möchte und war ehrlicherweise an vielen Sachen interessiert, ja, aber völlig unklar darüber, was genau es jetzt sozusagen werden soll. Und hatte das Glück, dass meine Eltern mich damals zu einer Berufsberatung geschickt hatten, weil sie eben genauso ahnungslos waren wie ich. Und dann haben sie einem sagenumwobenen Professor Hugo Schmale in Hamburg, das ist der Erfinder des Parship-Algorithmus, du kennst das, ne? Irgendwie alle 90 Sekunden verliebt sich ein Mensch. Und dieser Algorithmus, der hinter diesem Matchmaking zwischen Menschen steckt, der kommt von Professor Hugo Schmale und der hatte also eigentlich die Aufgabe, Menschen mit Berufsbildern zu matchen. Also das heißt, gehst du hin, füllst so einen Fragebogen aus, machst irgendwie ein paar lustige Sachen und dann sagt er dir, du bist Persönlichkeitstyp X und dieser Persönlichkeitstyp passt eben besonders gut zu folgenden Berufsbildern und Studiengängen. Und er schrieb dann meinen Eltern und mir einen Brief und sagte, also Herr Tomale ist der geborene Unternehmer. Alle anderen Empfehlungen sind als Zwischenschritt zu diesem Endziel zu verstehen. Und das war für mich damals tatsächlich das erste Mal, dass jemand mir gesagt hat, also Unternehmer sein ist ein Berufsbild, ja, oder dass man kann Unternehmer sein. Ich habe das bis dahin nicht, also für mich gab es Ärzte und Juristen und irgendwie Betriebswirte und Handwerker und so weiter, aber Unternehmer sein, das war für mich kein Berufsbild. Und das zweite Learning war, dass man dafür aber, dass man das auch nicht unbedingt studieren muss, ja, sondern dass man eben irgendwas anderes studieren kann. Und ich habe dann erstmal Jura studiert und das dann eben so ein bisschen als Durchgangsstadium gesehen zu dann irgendwann mal unternehmerisch arbeiten. Ne?
Ich finde das ja eigentlich absoluter Wahnsinn auch, dass, also das ist ja eigentlich ein Problem, was fast allen Eltern begegnet. Das Kind soll am besten das lernen, was zu ihm passt und ja. Dann geht man zum Arbeitsamt oder wohin auch immer und kriegt eine mehr oder minder qualifizierte Aussage, was denn so zur Verfügung steht. Aber eigentlich ist es ja total clever an einen Dienstleister, der, ich meine, im Parship-Algorithmus ist ja schon sehr, sehr erfolgreich, der Algorithmus, den er da erfunden hat, der sagt, ich schaue mir ihr Kind an und schaue dann, was wirklich zu ihrem Kind passt von den Fähigkeiten. Das ist ja eigentlich auch ganz smart, das so zu machen und diese vielleicht 300, 400, 500 Euro auszugeben. Bei dir hat es nun wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst. Also von daher.
Also der Professor Schmale ist leider vor, ich glaube, 1,5 Jahren verstorben und dann gab es so einen Nachruf unter anderem vom Parship auf ihn und das hat das bei mir eben wieder auch so in Erinnerung gerufen und ich habe diesen Brief auch wieder rausgesucht, weil das ist tatsächlich etwas, was ich wirklich jedem wünschen würde, gerade in dieser Zeit, ja, wenn du irgendwie so zum Ende deiner Schulzeit, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die dort vor Energie sprühen, ja, vor Ideen sprühen, vor Themen sprühen, für die sie sich interessieren, aber eigentlich nicht genau wissen, so, ja, wie passt jetzt das Runde ins Eckige. Und da jemanden zu haben, der dann so ein bisschen hinter diese Fassade vielleicht auch guckt, die du ja aufbaust in dem Alter, ne? So Pubertät und weiß nicht was, vor dir selbst auch, ja, und da dann so ein bisschen dahinter zu gucken und das dann mal zu matchen und zu schauen, was gibt es denn so für Themen, die auch dieses Spektrum an Möglichkeiten so ein bisschen zu eröffnen, so, das war für mich auf jeden Fall ein total relevantes Thema.
Und dann ging es aber recht geregelt weiter. Dein Vater war wahrscheinlich auch sehr begeistert, weil der Junge soll Jura studieren.
Genau. Der fand das gut tatsächlich. Und ich fand es auch gut, das muss ich auch sagen. Ich bin nach Hamburg, habe an der Bucerius Law School in Hamburg studiert und habe Jura als Thema und inhaltlich eigentlich auch immer ganz, ganz spannend gefunden.
Eine der Jurafakultäten auch in Deutschland.
Ja, sehr bekannt. Ist eine private juristische Uni, sehr, sehr bekannt und sehr, sehr gut auch einfach in der juristischen Ausbildung. Wie gesagt, fand eben auch Jura als Thema, das Juristische, eigentlich spannend. Muss zugeben, ich konnte mich nie als Jurist sehen. Ja? Also ich habe dann so ein paar Praktika gemacht, irgendwie bei Großkanzleien wie meine ganzen Kommilitonen und so weiter, und wusste relativ schnell, okay, das soll jetzt zumindest nicht die restlichen 30, 40, 50 Jahre meines Berufslebens irgendwie mein Alltag sein. Und habe dann angefangen, eben mir eher so hobbymäßig, ja, mit Internetgeschichten so mein Taschengeld aufzubessern, und bin da total drauf hängen geblieben und habe seitdem eigentlich nichts anderes gemacht.
Ja. Ja, das war ja auch, glaube ich, die Story, wo du wirklich diese Webseiten quasi für Malermeister Klecks, ja, 9,90 Euro im Monat, dann habt ihr die erstellt über so WordPress-Formate, habt quasi recurring, würde man heutzutage sagen,
ja, genau,
Einnahmen aufgebaut und so Arbitrage gemacht, weil ich natürlich irgendeine Plattform gesucht habe, wo es für einen Bruchteil davon einkaufen konntet. Aber du hattest ja, glaube ich, auch sehr coole Mitkommunikation. Ton, ne? Also da sind ja schon ein paar Leute dabei, die auch das Internet sehr entscheidend geprägt haben. Mit wem hast du zusammen studiert?
Also die Law School war tatsächlich auch die, ich sag mal, universitäre Heimat von Leuten wie Hakan Koç, Gründer von Autor 1, Fabian Heilemann, Daily Deal, jetzt mittlerweile AENU als Fund und dazwischen Early Bird und Forto hat er mitgegründet. Also sehr, sehr prägende Unternehmer, zumindest mal der digitalen, ja, Szene in Berlin und auch darüber hinaus. Und es gibt auch weitere, ja, die Law School so hervorgebracht hat. Wir haben damals zusammen studiert, genau. Waren tatsächlich so ein bisschen so die Außenseiter in der Hinsicht, eher unsere ganzen Kommilitonen wollten eigentlich alle BGH-Richter oder eben irgendwie werden oder in die Großkanzlei. Und wir waren so ein paar Versprengte, die auch an anderen Themen interessiert waren. Und wir hatten das Glück, dass wir einen Geschäftsführer der Law School hatten, Harry F. Wenzler, der das irgendwie gesehen und auch gewertschätzt hat und gesagt hat, Jungs, ist okay, dass ihr eben irgendwie andere Sachen auch noch interessant findet, und uns da auch sehr unterstützt hat. Dann durften wir so eine Unternehmerinitiative gründen und mit aufbauen. Da konnten wir immer andere Unternehmer einladen. So ein bisschen, was du jetzt mit Mittelstars machst, nur dass wir das dann eben in der Uni damals gemacht haben. Haben wir tolle Gesprächspartner gehabt einfach so ein bisschen über den Tellerrand rausschauen können, ja.
Also ein bisschen bist du ja auch darauf hängen geblieben, also als jemand, der immer schon Webseiten hatte, so wie ich, ne? Ihr habt ja denn auch Jura Online gegründet, was ja doch ein sehr, sehr reichweitenstarkes Portal, ich glaube, das reichweitenstärkste eine Zeit lang für diese ganze Juristerei im Internet war. Das war ja schon auch eine relevante und eine bekanntere Gründung.
Ja, und das war vor allen Dingen würde ich sagen, erste Mal, dass ich wirklich so ein eigenes Problem gelöst habe, weil ich eben irgendwie gemerkt habe, wenn ich mir meinen Alltag anschaue, ja, und schaue, was gibt's da so für Themen, dann verstehe ich wenigstens das. Ja. Also ich hatte damals natürlich keine Ahnung von irgendwas, ja, ein bisschen Jura gelernt, ansonsten irgendwie eigentlich noch nicht irgendwie, also sehr, sehr grün hinter den Ohren. Aber ich habe eben gemerkt, okay, wenn da ein Thema ist, wo ich selber das Problem verstehe und ich anfange, mir da irgendwie eine Lösung für zu überlegen, dann bin ich dem Erfolg dessen vielleicht schon ein kleines Stückchen näher wenigstens. Und wir haben damals eine Firma gegründet, die Lerntechnologie entwickelt hat und die Lernplattform entwickelt hat. Und unser Prototyp war tatsächlich eine Lernplattform für Juristen, weil ich eben als zumindest ehemaliger Jurastudent irgendwie wusste, was da in der Lehre vielleicht noch irgendwie Digitalisierungs- und Verbesserungsmöglichkeiten hat. Und dann haben wir Jura Online gegründet als Lernplattform für Juristen, und das auch ganz, ganz erfolgreich geworden. Ja.
War auch denn so ein bisschen der Abschluss des juristischen Teils, ne, als er die Firma verkauft hat, weil du hast ja als Jurist insofern nie gearbeitet, sondern hast ja wirklich dann straight diesen Weg auch Internet verfolgt und bist ja dann über Umwege irgendwann in Berlin gelandet, was ja sehr sinnvoll ist.
Absolut. Also Berlin hat tatsächlich war auch schon so ein bisschen die Heimat auch von dieser Lerntechnologiefirma. Berlin hat natürlich eben diese unglaubliche Anziehungskraft damals vor allen Dingen für Tech-Unternehmen gehabt. Und heute ist es ja glücklicherweise auch in Deutschland ein bisschen breiter aufgestellt. Ja. Aber damals, das war schon noch so die Phase, in der Berlin fast eigentlich der einzige Ort war, wo man sowas irgendwie unbedingt wollte. Ja, und ich bin damals nach Berlin gekommen, genau, habe dann später nach dem Verkauf von Jura Online dort dann auch das zweite Unternehmen gemacht. Das war dann Pets Deli, du hast es vorhin erwähnt. Wir haben einen Hund, hatte ich schon erzählt, und der hat immer Pets Deli Futter bekommen und das blieb plötzlich aus. Ja, Pets Deli war insolvent gegangen und der Hund musste hungern und ich habe mich immer gefragt.
Pets Deli war groß, ne? Also nur, dass nicht jeder kennt das ja, nicht jeder Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerin hier. Pets Deli war ein Rocket-Internet-Startup von den Sambas, also
genau.
Mit sehr viel Geld gefundet,
ja.
So ein bisschen als Fressnapf-Online-Konkurrent, also schon einem riesengroßen Markt, der eigentlich auch ganz gut funktioniert, hatte 150 Mitarbeiter zur damaligen Zeit. Ihr habt da so ein Abo abgeschlossen, ich glaube, Abo-Modell war bei denen ganz beliebt, aber so richtig skaliert bekommen haben die es ja nicht. Und aus der Not heraus quasi, dass dein Hund kein Futter mehr hatte, bist du dann mit einem sehr bekannten Investor, der auch schon einen anderen Mittelstar hervorgebracht hat, habt ihr die Firma denn zusammen übernommen, ne?
Genau, also Pets Deli war, du kannst sagen, groß oder war zumindest sehr bekannt und hat eben große Wellen geschlagen. Ja, war damals irgendwie in 12 Ländern eben, genau, Olli Samba, glaube ich, war ein großer Fan zunächst erstmal von dem Modell. Muss auch sagen, also es geht um natürliche, sehr hochwertige Tiernahrung, ja, und diese Tiere werden von den Menschen, die irgendwie tierlieb sind, ja, teilweise mehr geliebt als die eigenen Kinder, habe ich das Gefühl, ja, und da wird dann also auch ordentlich investiert. Und das Futter war vor allen Dingen auch gut, ja, und ich war eben irgendwie sehr überrascht, als genau dieses Unternehmen dann jetzt plötzlich irgendwie Insolvenz angemeldet hat. Dachte so, also im Futter kann es nicht liegen, der Hund mag es. Fand auch so andere Geschäftsmodelle in dem Bereich damals, Direct-to-Consumer, Abo-Modell und so weiter, haben irgendwie sehr gut funktioniert. Ja. Wir waren damals indirekt so ein bisschen mit Foodspring involviert und das ist ein sehr ähnliches Geschäftsmodell, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Und haben dann gedacht, okay, dem müssen wir jetzt eine zweite Chance geben. Ich habe das dann tatsächlich genau mit Bernd Hades und Ikona zusammen aus der Insolvenz rausgekauft. Habe meinen damaligen und auch jetzigen Mitgründer Fabian darüber kennengelernt, der Gründer von Sparwelt, einem alten Wegbegleiter von dir, glaube ich, ja. Den habe ich damals kennengelernt und wir haben dann gemeinsam eben Pets Deli aus der Insolvenz rausgekauft, restrukturiert wieder doch, glaube ich, ganz erfolgreich machen können. Dann eben mehr und mehr auch an Ikona übergeben. Ikona ist im Prinzip Small Cap Private Equity und ja. Hat das Unternehmen dann weitgehend übernommen, hat ein sehr erfolgreiches Management da mittlerweile. Die machen das wirklich richtig, richtig gut und wir sind dann auch irgendwann ins Board gewechselt und ausgeschieden. Aber das war eine sehr spannende Phase, weil man eben auch sehen konnte, hey, wenn da ein Produkt ist, wenn da eine Lösung zu einem Problem ist, ja, dann kannst du daraus im Zweifelsfall auch eine erfolgreiche Firma machen, selbst wenn es vielleicht im ersten Anlauf nicht klappt.
Ja, und da bist du ja auch, gibt ja viele Leute, die extrem Exit-getrieben sind. Ich kann mir auch vorstellen, die Idee war bestimmt, Firmen aus der Insolvenz zu kaufen, aufzuräumen, dann vielleicht auch zu verkaufen. Die Märkte waren ja damals auch sehr, sehr gut dafür geeignet, aber heute bist du am Ende des Tages Gesellschafter dieser Firma. Die Firma läuft stabil, alles ist gut, ja, und dann ist es ja erstmal ein Asset. Aber du selber hast gesagt, mein Weg kann ruhig weitergehen. Da sehe ich mich jetzt nicht operativ die nächsten 10 Jahre. Und dann habt ihr, glaube ich, ein bisschen gesucht. Was kann man denn so machen?
Ja, genau. Ja, vor allen Dingen, erstmal dachte ich, ich gehe jetzt erstmal ein Jahr surfen und dann kam die Pandemie. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen timingmäßig war das. Man sagt ja immer, Timing ist so wichtig. Das war richtig schlechtes Timing. Und wir waren dann irgendwie grounded. Fabian und ich saßen bei mir am Küchentisch und dachten, okay, was machen wir jetzt? Und haben dann eben angefangen, uns neue Ideen zu überlegen und zu gucken, wo können wir als nächstes irgendwie unsere Zeit verbringen und was Spannendes aufbauen. Wir haben beide ein gewisses Fable für Real Estate, für Immobilien. Ja,
Habt auch ein bisschen rumgetestet und ihr habt da privat angefangen, auch Immobilien rumzutesten, um mal zu gucken, was läuft denn. Wohnung kaufen, möblieren, vermieten, fix und flip, also vielleicht auch reparieren, direkt wieder verkaufen. Da habt ihr euch ein bisschen ausgetobt, glaube ich, auch in der Zeit. 2019, 2020 muss es ja so gewesen sein.
Und vorher auch schon,
genau. Und vorher auch schon, die natürlich in Berlin auch unglaublich interessant war für Immobilienbesitzer, weil es ja nur eine Richtung kannte. Es ging halt nur nach oben.
Genau, also genau. Und die Flut hebt sozusagen alle Schiffe. Das hat auch uns Spaß gemacht, muss man echt sagen. Man muss aber auch dazu sagen, Real Estate war, also wir sind absolut nicht die Immobilientypen gewesen. Ja, wir waren halt so Digitalfuzis. Ja, wir konnten irgendwie einen Laptop auf und zuklappen, aber irgendwie Backstein und solche Geschichten waren uns eher fremd. Das heißt also, so diesen typischen Stallgeruch, den du, glaube ich, auch eigentlich brauchst, wenn du irgendwie im Immobilienbereich irgendwie erfolgreich sein musst, den hatten wir nicht. Und kamen da an in diesem Real Estate-Bereich und fanden das eben einerseits toll, weil du hast völlig recht, ne, wirtschaftlich und makroökonomisch war das irgendwie spannend, da konnte man unterschiedliche Geschäftsmodelle ausprobieren und so weiter. Aber das hatte mit unserer sonstigen Lebensrealität halt wenig zu tun. Und wir haben dann eben, als wir angefangen haben, uns nach neuen Themen umzugucken, eben auch genau an dieser Schnittstelle deswegen geguckt. Wir haben halt gesagt, okay, das ist einer der spannendsten Märkte, so insgesamt. Er ist aber auch einer der undigitalsten, ja, der ineffizientesten, der langsamsten und so weiter. Und weißt du, wir sind doch alle eigentlich in unserer Generation jedenfalls gewohnt, dass du alles eigentlich auf dem Handy mit 2, 3 Klicks irgendwie so machen kannst. Das ist im Immobilienbereich halt nicht der Fall. Und wir haben damals halt gesagt, okay, unsere DNA ist es, Technologie zu nutzen, um Produkte besser zu machen. Technologie zu nutzen, um Produkte zugänglicher zu machen. Lass uns das im Immobilienbereich machen. Ja, lass uns schauen, wo können wir da in einem Subbereich, ja, in einem kleineren Teil davon, vielleicht irgendwie mit unserer DNA irgendwie einen Mehrwert liefern und sind am Ende hängen geblieben an Ferienimmobilien, ein Teilbereich dessen, ja, des Immobiliensektors, aber einer, der besonders spannend und besonders schön ist vor allen Dingen.
Ja, ich finde ja auch, das eint eigentlich so ein bisschen auch die Story, das hast du ja gerade erwähnt, so Pets Daily, Tiere, Kinder sind schon so Ausnahmegeschichten, wo Leute quasi auch bereit sind, einen emotionalen Aufschlag zu bezahlen. Also will man Tier und seinem Kind, möchte man immer nur das Beste. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, bei Ferienimmobilien ist es ähnlich. Du hast einen sehr emotionalen Wert, das ist Heimat. Da bist du auch bereit, einen gewissen Aufschlag zu bezahlen. Und trotzdem ist es ja so, dass es von den kaufmännischen Metriken oder von den BWL-Metriken ist ja so eine Ferienimmobilie. Ich kenne keinen, der sagt, das war das beste Geschäft der Welt für mich, sondern es ist schon so, dass es immer ganz viel Arbeit ist und ein Teil der Ferienzeit ja auch für den Betrieb dieser Immobilie raufgeht. Und dann ist es ja so, dass du trotzdem operativ tätig bist. Das heißt, du hast ja gar keine Chance, viel Zeit dort zu verbringen. Wir reden also von 100% Kosten bei 80-90% Leerstand, also damit eine per Definition deutlich ineffizientere Markt, als es der Wohnmobilien, als eine Wohnung ist oder ein Gewerbegebiet oder irgendwas anderes. Es hat einen ganz anderen Nutzungscharakter.
Absolut, also Ferienimmobilien sind, fangen wir mal damit an. Du hast völlig recht, es ist ein extrem emotionales Thema. Ja, rund die Hälfte der Menschen sagt, sie wünscht sich eine eigene Ferienimmobilie. Und du hast auch völlig recht, das machen die nicht, weil das das tollste Investment der Welt ist. Zumindest nicht so, wie man das heute eigentlich macht. Nämlich man kauft sich irgendwo auf Mallorca, direkt am Strand, eine Bude mit 4 Schlafzimmern und einem eigenen Pool mit einem schönen Blick, um dann 6 Wochen im Jahr dort zu sein. Ja. So, ja, das ist wirtschaftlich nicht schlau. Das ist ökologisch nicht so schlau. Spätestens deine Kinder werden dir dafür irgendwie auf den Bäcker gehen. Ja, das ist sozioökonomisch nicht mehr so en vogue. Ja, diese ganzen Häuser stehen alle leer. Die Preise steigen trotzdem. Keiner vor Ort kann sich das mehr leisten, da zu leben. Und stehen im Zweifelsfall eben am liebsten vor der Tür von diesen leeren Immobilien und beschweren sich darüber. Also auf der einen Seite wollen das alle und sie wollen es aber offensichtlich nicht für die typischen Gründe, wirtschaftlich sinnvoll und so weiter, ja, sondern aus rein emotionalen Gründen. Das hat was mit zweitem Zuhause zu tun. Das war gerade in der Pandemiezeit, erinnerst du dich vielleicht, ne? Alle wollten irgendwie raus aus der Stadt, ja, und wer so ein Ferienhaus hatte oder so eine Ferienimmobilie, war Gott froh, ja. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich das mein eigenes nennen kann, dass das irgendwie an einem Ort ist, wo ich so ein bisschen auch weiß, was mich dort erwartet, ja. Und die andere Hälfte will das nicht, ne? Die will irgendwie jedes Jahr woanders hin, die will ins Hotel, die mag das lieber. Aber rund die Hälfte sagt, ich möchte mein eigenes zweites Zuhause haben. Und weniger als 2% haben eins. Ja? Also das heißt, da siehst du schon, dass ganz, ganz viele dann diese anderen Themen, die damit einhergehen, wie Leerstand, wie Ineffizienzen, einfach der Preis. Ja? Also ich zahle für diese besagten 4 Schlafzimmer direkt am Meer auf Mallorca, zahle ich halt meine 2-3 Millionen Euro. Ja. Das muss ich auch erstmal übrig haben. Also das heißt, du hast eigentlich, kannst du sagen, eine Gruppe, die kann sich das gar nicht leisten, was sie sich da erträumt.
Die kennt auch die Probleme nicht, die damit zusammenhängen.
Das ist die zweite Gruppe. Oder sagen wir mal, die zweite Gruppe ist, die kann sich das leisten, will sich das aber nicht, weil sie eben zum Beispiel diese Unwirtschaftlichkeit nicht möchte. Und die dritte Gruppe, die sagt, das ist mir auch egal, wenn das Ding leer steht, aber ich will den Kopfschmerz nicht, der damit einhergeht. Ja. Es geht ja um Urlaub, es geht ja um diese schöne Zeit, die ich dort mit meiner Familie, mit meinen Freunden verbringe, ne? Erinnerungen schaffen und so weiter. Aber das Einzige, woran ich mich erinnere, ist irgendwie, dass ich da angekommen bin, der Wasserhahn hat getropft, die Heizung hat nicht funktioniert, ich muss mich erstmal eine Woche um irgendwelchen Krempel kümmern. Ist ja, ja nicht zu Hause, ja? Ist ja nicht genau um die Ecke, ist ja immer an einem anderen Ort. Dann eine andere Sprache, ein anderer Rechtsrahmen, ein anderer Steuerraum, bla bla bla. Du hast nur Kopfschmerz mit dem Ding. Es gibt so ein schönes deutsches Sprichwort. Hast du erst ein Ferienhaus, dann ist es mit den Ferien aus. Ja? Ja. So. Ja. Und das heißt, also lange Rede, kurzer Sinn. Ja? Ja, wahnsinnig emotionales Thema, aber in der Art und Weise, wie das heute eigentlich so ist, ja, bringt das eigentlich nur Kopfschmerz und Ineffizienz mit sich und die wenigsten Leute können sich das leisten. Und deswegen träumt halt die Hälfte davon, aber nur 2% haben dann so eine Ferienimmobilie.
Ich weiß ja, dass ihr beides so krasse BWL-Maschinen auch seid. Ihr habt euch garantiert diesen Markt vorher angeguckt. Ja. Aber was für ein Marktvolumen reden wir dort?
Du, wir reden über einen gigantischen Markt. Wir reden über 20 bis 24 Millionen Immobilien, die in Europa als Ferienimmobilie gelten.
Nur ja? Europa?
Nur in Europa. Ja. Das sind 4,9 Billionen, also 4.900 Milliarden Euro wert. Ja, das ist ein gigantischer Markt. Klar, Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien noch mal größer, ja, aber das ist gigantisch. Ja. Und was an diesem Markt auch interessant ist, der ist überproportional ineffizient. Also du hast halt anders als im Wohnimmobilien- und im Gewerbeimmobilienbereich keine großen Eigentümerstrukturen, keine großen Asset Manager und so weiter, sondern 20 Immobilien gehören roundabout 20 Millionen Menschen. Ja? Und zwar eben immer so in diesem privaten Besitz so ungefähr. Ja? Und das heißt, du hast enorme Ineffizienzen neben diesem Leerstand, ja? Auch einfach im Prozess. Ja? Ja. So ein riesengroßer Eigentümer, ja? So ein riesengroßer Investor, der entwickelt natürlich über die Zeit auch more or less gestreamlinete Prozesse, ja, das ist im Ferienimmobilienbereich nicht der Fall. Und das fanden wir eben auch sehr interessant. Also du hast einmal dieses Thema Emotionalität. Du hast zweitens dieses Thema krasse Underutilization, Unternutzung und damit Ineffizienzen. Du hast die Ineffizienz im Markt, im Prozess. Du hast die Unzugänglichkeit. Wir haben ausgerechnet, also kommen wir ja vielleicht gleich noch ein bisschen zu, wir machen Miteigentum an Ferienimmobilien. Das heißt, bei uns teilen sich mehrere Menschen eine Ferienimmobilie und du brauchst nur noch einen Bruchteil des Investments, um dir diesen Traum von der eigenen Immobilie zu erfüllen.
Ja? Das heißt, ihr habt quasi das Produkt der eigentlichen der Nutzung angepasst, weil du bist ja eben nicht 52 Wochen im Jahr da, sondern vielleicht 4 bis 10. Das heißt, ihr habt ja Annahmen getroffen. Ihr habt gesagt, du bist nur 8, 9, 10, 12% deiner Zeit da. Also in wie viele Teile müssten wir so ein Objekt aufteilen?
Ja.
Wenn es verschiedene Gruppen nutzen, wie müssten wir es möblieren? Also ihr seid da ja sehr produktseitig rangegangen und habt ja eigentlich etwas gebaut, was sehr auf das einzahlt, was wir heute alle lieben und gerne nutzen. Es ist convenient.
Ja, also genau, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir haben eigentlich uns hingesetzt und haben gesagt, also so viele Menschen wollen das, so wenige haben das. Ja. Wenn wir es so einfach machen wollen, wie es das heute ist, diese Immobilien auf Airbnb zu mieten. Das ist der Goldstandard sozusagen. Ja, ich kann mein Handy rausnehmen und mit dir morgen irgendwie auf Mallorca diese 4-Zimmer-Immobilie mit eigenem Pool mieten. Ja, wenn wir es so einfach machen wollen, wie es heute ist, diese Immobilie zu mieten, was müssen wir tun, um es genauso einfach und zugänglich zu machen, diese Immobilie zu besitzen? Ja, welche Probleme stehen da heute sozusagen dazwischen? Und die haben wir versucht, systematisch rauszunehmen. Also Convenience spielt dabei eine ganz, ganz große Rolle. Zugänglich machen spielt dabei eine ganz große Rolle. Diese ganzen Kopfschmerzen wegnehmen spielt dabei eine ganz große Rolle. Und wir haben es eben so gemacht, wir teilen die Immobilie zum einen erstmal auf unter mehreren Miteigentümern. Weil genau wie du sagst, die meisten wollen so eine Immobilie 4 bis 8 bis 6 bis 10 Wochen im Jahr nutzen. Ja. Und diese Nutzung ja, geht einher mit dem umgekehrten Leerstand. Also das heißt, wir bringen jetzt 8 Parteien zusammen, die gemeinsam die Immobilie 80-90% des Jahres nutzen. Mhm. Ja, jeder eben seine 4 bis 6 Wochen im Jahr. Das zweite ist, dadurch, dass wir das achteln, ja, trägst du aber natürlich auch nur noch ein Achtel der Kosten. Du musst nur ein Achtel initial investieren, um jetzt Miteigentümer zu werden. Und du musst auch nur ein Achtel der Unterhaltskosten tragen. Das wiederum macht es in Europa rund 90 Millionen mehr Menschen zugänglich. Also 90 Millionen mehr Menschen haben das Kapital, haben das investierbare Vermögen und das Einkommen, sich ein Achtel zu leisten im Vergleich zur ganzen Immobilie.
Ja.
Ja? So. Und das Dritte ist, also neben diesem Miteigentumspunkt und damit dem Runterbrechen der, der Kosten sozusagen, ja, dass wir eben da so ein digitales Layer drüber gezogen haben. Du kannst dir heute bei uns einen Anteil an so einer Immobilie in Deutschland, in Österreich, in Spanien, in Italien, in Frankreich, jetzt in Schweden, jetzt kommt Portugal und Kroatien dazu, also in ganz vielen Ländern, komplett digital kaufen. Handy raus, morgen bist du Eigentümer. Ja.
Wie geht das? Du musst ja Notar, also da gibt es ja auch Prozesse dahinter.
Genau, und diese ganzen Prozesse dahinter, die wickeln wir eben praktisch im Hintergrund ab. Das heißt, für dich als Eigentümer oder als potenzieller Eigentümer ist der Prozess eben wirklich so einfach, wie das Ding auf Airbnb zu mieten. Ja. Und diese ganzen Kopfschmerzen dahinter, die binden wir im Prinzip für dich ab. Wir gehen in die Länder, wir machen natürlich sehr intensive technische Prüfung der Immobilien, eine sehr intensive rechtliche Prüfung der Immobilien, eine steuerliche Prüfung der Immobilien. Wir sorgen für eine Finanzierung, wir werten die auf, wir richten die bis zum Teelöffel ein. Ja? Und dann übernehmen wir danach auch die Bewirtschaftung oder den Unterhalt der Immobilien für dich und deine Miteigentümer. Das Ziel ist, dass du sozusagen komplett digital diesen Anteil erwerben und danach eben auch letztlich in Anführungsstrichen komplett digital, ja, dort eine gute Zeit mit deiner Familie, mit deinen Freunden verbringen kannst, dich eben aber nicht um diesen ganzen Kram kümmern musst. Das machen wir.
Da stehen mir jetzt ganz, ganz viele Fragen.
Ja,
ja, cool. Ich hau einfach raus. Kaufe ich einen Anteil einer Firma oder muss ich zum Notar gehen? In Schweden, in Italien oder wo auch immer. Also kaufe ich einen harten Anteil an der Immobilie oder ist die Immobilie Teil einer Firma, eines Firmenkonstruktes?
Ja, also die Immobilie ist tatsächlich Teil einer Gesellschaft oder gehört einer Gesellschaft, allerdings eine Gesellschaft pro Immobilie. Ja? Also nicht eine Gesellschaft mit allen Immobilien,
genau,
ja?
Natürlich.
Sondern du hast eine Gesellschaft, dieser Gesellschaft kauft sozusagen die Immobilie und du kaufst dann einen Anteil an dieser Gesellschaft, so wie 7 andere auch. Das hat im Prinzip vor allen Dingen rechtliche und steuerliche Vorteile. Mhm. Ja, wir können dadurch die Anteile eben so einfach übertragen. Es hat auch steuerliche Vorteile. Das ist so ein Konstrukt, was man aus dem institutionellen Immobilienhandel total gewohnt ist. Ja, also kein institutioneller Immobilieninvestor kauft selber die Immobilie und steht im Grundbuch, ja, sondern der packt da immer so eine Gesellschaft dazwischen, aus rechtlichen und steuerlichen Gründen. Mhm. Und wir haben das einfach in diesen Privatbereich letztlich übertragen. Dadurch musst du nicht in Deutschland zum Notar, musst auch nicht in Italien oder in Schweden zum Notar, sondern du kannst eben, ja wie gesagt, wir können das jetzt sofort digital machen. Genau.
So eine Immobilie kostet zwischen 1 und 2,5 Millionen Euro bei euch wahrscheinlich, irgendwas in der Range, oder ein bisschen weniger, vielleicht auch ein bisschen mehr in der Spitze. Ich kaufe ein Achtel an dieser Immobilie, damit kaufe ich einen Firmenanteil. Das heißt, auch wenn ich raus möchte, entsteht ein Zweitmarkt. Also ich muss auch ein bisschen verstehen, wie euer Geschäftsmodell funktioniert. Ihr partizipiert wahrscheinlich ein bisschen beim Kauf. Vielleicht kauft ihr auch schon vorher an. Also es klingt ja erstmal auch nach einem sehr cash-intensiven Prozess, den ihr da habt. Eigenes Geld, seid ihr finanziert worden? In welcher Größenordnung spielt sich das alles ab? Ich habe mal so ein paar Zahlen gesehen, aber die habe ich schon wieder vergessen. wie macht ihr das? Wie viele Immobilien habt ihr heute? Wie groß ist dieses Thema? Ich stelle so viele doofe Fragen. Das gab es ja vorher nicht. Ihr habt es ja erfunden.
Ja, also die Idee, sich eine Immobilie mit anderen zu teilen, ist natürlich nicht neu. Was wir erfunden haben und was wir sehr intensiv auch innovieren sozusagen, mhm, und immer weiter vorantreiben, ist eben, das so zugänglich zu machen. Also wenn du dir jetzt 7 andere Leute suchen müsstest, ich meine, kann man ja auch mal andersrum erzählen, das ist ja das, was eigentlich typischerweise passiert. Du bist mit deinen Freunden und deiner Family im Urlaub, irgendeiner nach der ersten Flasche Wein sagt irgendwie, ey, wäre es nicht schön, für immer hier zu bleiben, ja? Und dann wird eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, da werden sich irgendwelche Idealista und Immo-Scout-Links durch die Gegend geschickt und so weiter, aber es kommt halt nie dazu, ja? Du kannst dich dann eben doch nicht am Ende einigen und das alles rechtlich strukturieren und steuerlich strukturieren und so weiter. Und das ist
muss sich einer überproportional kümmern auch. Das, genau, darf man auch nicht
irgendeiner
vergessen.
Irgendeiner muss es am Ende machen.
Genau. Genau.
Ja. Und deswegen passiert das nicht. Ja, so, ja. Deswegen passiert das vielleicht, wenn du das irgendwie erbst oder so, aber dieses, mhm, Miteigentum als solches, das ist einfach wahnsinnig kompliziert. So. Und wir machen es einfach nur einfach. Und das ist die Innovation dahinter. So ein bisschen Richtung Geschäftsmodell. Also wir haben im Prinzip 2 Säulen. Das eine ist, dass wir eben Miteigentum an solchen Immobilien schaffen. Überhaupt erstmal diese Asset-Klasse sozusagen, mhm, investierbar machen, ja, und da haben wir eine kleine Marge drauf, ja, also vereinfacht gesprochen, kaufen wir Immobilien, strukturieren das Miteigentum, verkaufen Anteile und haben da eben so eine kleine Marge drauf. Dann übernehmen wir die Immobilien bei uns ins Asset Management, damit du dich eben nicht mehr drum kümmern musst, und haben auch dort eine Art Management-Fee und verdienen letztlich sozusagen am Lifecycle der Immobilie auch ein bisschen mit. Immer eben in Verbindung damit, dass wir ja eine Leistung dir und den anderen Miteigentümern gegenüberbringen und die auch nochmal in den Kosten durch 8 geteilt wird. Das Interessante ist, ganz viele Menschen, die eine Ferienimmobilie heute haben, die zahlen das 8-fache von dem, obwohl sie es ja nur ein 1/8 nutzen. Weil Die Grundsteuer musst du trotzdem fürs ganze Jahr zahlen. Das Internet musst du trotzdem fürs ganze Jahr zahlen. Die Versicherung, der Pool muss irgendwie auch gereinigt werden, wenn du nicht da bist, weil wenn du da sonst hinkommst, dann hast du das alles eingemoost und so weiter. Ja, so. Also das heißt, die Kosten fallen eh an. Ja. Die werden bei uns jetzt also erstmal durch 8 geteilt. Und ich sage es immer so, wir kaufen halt im Dutzend günstiger ein. Ja, so. Und deswegen haben wir also auch da eine kleine Marge dann im Betrieb sozusagen. Das ist so unser, nennen wir das Plattformgeschäft. Ja. Klar, es gibt natürlich auch einen Zweitmarkt. Wenn wir dir dabei helfen, deinen Anteil zu veräußern, dann verdienen wir daran auch ein bisschen mit, so ein bisschen wie ein Makler sozusagen. Ja. Und haben auch ein großes Interesse daran, ja, dass da eine gewisse Liquidität im Markt entsteht. Ja. Du kannst dir das so vorstellen, die Menschen, die ich vorhin genannt habe, diese 90 Millionen, ja, die jetzt plötzlich Zugang zu diesem Markt haben, die haben ja heute keinen. Ja. Also das heißt, du hast einerseits eine gigantische Nachfrage, ja, du hast einen sehr, sehr geringen Supply. Also da ist dann eben auch eine gewisse Liquidität im Markt auch irgendwie ganz interessant.
Ja, ich finde auch die Handelbarkeit, die ihr schafft, relativ spannend. Und ich mache auch ein bisschen was mit Immobilien. Aus der Investorenbrille ist es ja auch trotzdem so, dass du in der Theorie kannst du das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Du kannst also auch dort kaufen, wo du auf eine Outperformance hoffst. Ne? Du kannst ja wirklich sagen, ich glaube an diesen Ort, wo ihr jetzt einsteigt. Ich glaube an Kroatien. Ich glaube, dass Kroatien sich weiterentwickeln wird. Und ich glaube, der Anteil, den ich heute für 222.000 Euro kaufe, dass der in 10 Jahren 300.000 Euro wert ist. Und der ist ja handelbar. Also ihr löst, finde ich, da eine ganze Menge Probleme mit. In welcher Dimension macht ihr das heute? Also gibt es Zahlen, die öffentlich sind, wo ihr sagt, wir haben heute schon x Ferienhäuser, so viel Anteilseigner oder wir haben 100 Millionen Mezzanine Capital oder irgendwas drin von den Banken. Was sind so die Zahlen, auf denen ihr heute arbeitet? Wie viele Mitarbeiter habt ihr so?
Also wir sind jetzt gerade dabei, so die magische Grenze von einem dreistelligen Millionenbetrag an Assets under Management und die magische Grenze von 50 Mitarbeitern und weiß nicht was, das sind alles noch kleine Zahlen, ja, aber so solche magischen Grenzen so ein bisschen zu durchschlagen.
100 Millionen Euro Immobilienvolumen wird schon, finde ich, keine ganz so kleine Zahl mehr. Ja,
ja. Ja. Also wir sind da ganz froh drüber, wie sich das entwickelt hat. Das Unternehmen ist noch nicht so alt.
Wollte ich gerade sagen, ihr habt vor 3 Jahren angefangen. Ja. Ich weiß, dass es in eurem Markt auch schon eine Konsolidierung gab. So sind wir indirekt zusammengekommen. Ich war in euren Wettbewerber investiert, ja, und machen wir das ja alles zusammen irgendwie und ihr habt da einfach das bessere Geschäftsmodell auch gehabt, oder die besseren Operations, ne? Und ihr dominiert ja diesen Markt auch. Also ihr habt diesen Markt erfunden und ihr habt euch da aber auch ganz gut platziert. Hattet, glaube ich, auch immer sehr gute Runden gemacht mit Angels, also was ich so zumindest gelesen hatte. Und das ist ja ein Markt, der mit jeder Immobilie für euch auch, das ist ja etwas, mit jeder Immobilie wird es ja größer und netter. Und wenn ihr die Prozesse mal effizienter gestaltet, ist es ja auch so, dass es für euch ein bisschen angenehmer ist. Ich weiß ja auch, wie das Asset Management von Immobilien, ja, Putzfirmen in Spanien zu finden, Hausmeister, Handwerker, Elektriker und so, das ist ja wirklich der Pain, den ihr den Leuten abnehmt.
Also ich glaube, die Historie von so einem Unternehmen hängt natürlich ganz, ganz stark daran, also da ist Timing, spielt da eine Rolle, mhm. Ja, und das Timing, muss man sagen, war damals natürlich ganz gut, aber viel wichtiger ist meinem Empfinden nach, löst du ein Problem. Ja, ja. So. Und ist es ein Problem, was A, nachhaltig existiert, wenn du es nicht löst und oder ne, ist das morgen gelöst und dann ist das Thema auch wieder gegessen und kannst du es eben irgendwie auch nachhaltig lösen. So, ja. Und ich glaube, wir haben einerseits natürlich ganz gutes Timing gehabt. Wie gesagt, die Pandemie damals hat uns eigentlich eher einen Rückenwind gegeben in der Nachfrage. Man muss aber auch sagen, wir hatten ordentlich zu kämpfen natürlich mit diesen ganzen anderen makroökonomischen Themen, die sich danach dann so entwickelt haben. Also Zinserhöhung, Inflation, Krieg in Europa, das waren jetzt alles Themen, die uns eher irgendwie zu schaffen gemacht haben natürlich. Und das Underlying Asset sozusagen dieser Firma war und ist, dass es ein unglaubliches Problem in diesem Markt gibt und wir dem, glauben wir, ganz gutes Angebot sozusagen entgegenbringen können.
Ja, und ich glaube auch, dass ganz vielen Leuten nicht bewusst ist, was ja das eigentliche Problem ist, auch darüber hinaus, was ihr lösen müsst. Du kannst ja diese Immobilie nicht einfach an 8 Berliner verkaufen, die alle 2 Kinder haben, die schulpflichtig sind. Und dann beginnt der Run auf die Ferienzeit. Das heißt, was ihr jetzt ja macht, sehr geschickt, ihr habt 6, 7, 8 Länder in Europa. Das heißt, ihr könnt die Immobilie in Kitzbühel, auf Sylt oder auf Mallorca jetzt natürlich mixen mit einem Schweden, mit einem jemanden aus Kroatien, mit jemandem aus Österreich. Ihr müsst die Altersgruppen mixen, also weil ein Rentner anders in die Ferien geht als eine Familie mit Kindern. Und das ist ja auch etwas, wir waren ja vorhin kurz bei der Formel, die quasi zeigt, wer matcht mit wem im Dating oder welchen Beruf sollte man später erlernen. Das ist ja auch eine Formel, die ihr bauen müsst. Wie schafft man quasi Überschneidungen ab? Also wenn ich mir so ein Ferienhausanteil bei euch kaufe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den Ferien, die ich haben möchte, überhaupt zum Zug komme? Oder wie muss ich mich da anstellen oder muss ich auf irgendwas verzichten, mich einschränken?
Ja, du sprichst ein super wichtiges Thema an. Genau, also die Menschen haben natürlich einen Use Case im Kopf, ja, wenn sie sich so einen Anteil kaufen. Ja. Und wenn du eben eine Familie bist mit schulpflichtigen Kindern, dann musst du in den Schulferien reisen. Ich habe eben, wie gesagt, nur ein vierbeiniges, haariges Kind. Ich bin nicht an die Schulferien gebunden und ich kann dir sagen, ich reise lieber außerhalb der Schulferien. Ja. Genau. So, und das Matchmaking, was du angesprochen hast, das machen wir tatsächlich. Das ist vergleichsweise einfach, ehrlicherweise. Nämlich genau, du musst erstmal darauf achten, dass du maximal die Hälfte der Anteile bei Familien mit schulpflichtigen Kindern und die andere Hälfte bei Familien ohne schulpflichtige Kinder hast. Oder
ja, so gut Gruppen. Nehmt ihr die Daten auch auf. Das ist schon etwas, wo ihr
selbstverständlich. Und da achten wir auch ganz, ganz stark drauf. Also das glauben uns unsere Kunden manchmal nicht so sehr, bis wir ihnen dann sagen, nee, sorry, du kannst den Anteil hier nicht kaufen. Ja, die denken irgendwie, ah, das ist irgendwie Marketinggequatsche. Und dann sagen wir denen, nee, sorry, die vier Anteile für Familien mit schulpflichtigen Kindern sind weg.
Okay.
So. Da achten wir sehr, sehr drauf, weil das ist ein absoluter Gamechanger. Das entzerrt das schon mal sehr. Ja, so. Dann gibt es noch so ein paar Regeln. Wir haben so eine App, da kannst du 2 Tage bis 2 Jahre im Voraus hinein reservieren. Und da sind so ein paar Regeln hinterlegt. Ich sage immer so, dass der typisch Deutsche nicht sein Handtuch auf allen Liegen auslegt. So, ja. Und dann kriegt halt jeder immer nur ein paar Handtücher ausgehändigt und dadurch ist aber auch immer was frei. Ja. Da sind dann so Regeln drin, wie wenn du Weihnachten dieses Jahr da warst, dann haben die anderen nächstes Jahr erstmal ein Vorrecht. Mhm. So, ja? Und im Ergebnis kannst du sagen, die Menschen bekommen 80% ihrer Reservierungsanfragen über diese App, bekommen sie sofort bestätigt. Und in 20% der Fälle kommen sie auf diese Weihnachtswarteliste sozusagen. Mhm. Das bedeutet umgekehrt, für ein Achtel der Kosten, ja, bekomme ich 80% dessen, was ich bekäme, wenn ich die ganze Immobilie alleine hätte. Aber ich trage ja eben auch nur ein Achtel der Kosten. Das ist also ein Kompromiss, den die Leute gerne eingehen. Und das Zweite, was jetzt anfängt, ist, die nehmen ein Budget, das reicht für eine mediokre Immobilie, die ihnen dann ganz gehört, wo sie dann jederzeit hin können. Und das Budget teilen sie auf 3 Immobilien, mindestens mal eine Schublade höher, ja, geilere Immobilie am geileren Standort mit besserer Wertentwicklung, lalalala. Und jetzt haben die was auf Mallorca, jetzt haben die was in Kitzbühel, jetzt haben die was irgendwie in Schweden, ja, und sind dann 2 Wochen hier, 2 Wochen da, 2 Wochen da. Da steigt die Flexibilität jetzt natürlich im Vergleich zum gleichen Budget für eine Immobilie. Ich habe außerdem die Möglichkeit, auch mit nur einem Anteil, haben wir so einen Urlaubstausch geschaffen. Das ist im Prinzip, ne, dir gehört jetzt was auf Mallorca und dann kannst du aber Zeiten in deiner Immobilie in diesen Marktplatz reingeben und mit anderen tauschen, die vielleicht woanders eine Immobilie haben. Ja, und so kannst du, obwohl du Miteigentümer auf Mallorca bist, auch in Kitzbühel beispielsweise dann Zeiten verbringen. Also wir schaffen eine enorme, ich sag mal, Flexibilität und Fungibilität dieses Use Cases. Ja, wir schränken es einerseits natürlich ein. Klar ist es ein Kompromiss, ja, wenn ich mir das teile. Aber erstens bekommen eben viel, 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 viel mehr Menschen Zugang überhaupt erstmal zu diesem Thema. Und dann packen wir an diesen einen Anteil eben so ganz viele Features dran. Wir haben ja vorhin gesagt, ja, so einfach wie es ist, das heute auf Airbnb zu mieten, wollen wir es das machen, das Ding zu besitzen. Aber eigentlich ist es viel, viel mehr. Ja, ich kann es jetzt besitzen und Besitz bringt eigentlich häufig immer erstmal so einen Klotz am Bein mit sich. Ja. Ja. Wir sehen das jetzt umgekehrt. Der durchschnittliche Eigentümer einer Ferienimmobilie, einer ganzen, ja, ist männlich und 55 Jahre alt. Mhm. Ja. Bei uns sind das im Schnitt 10 Jahre jüngere Menschen und teilweise Familien mit kleinen Kindern und so weiter. Ja. Die können sich das viel früher leisten, aber die wollen sich das auch viel früher leisten, weil diese 55, das ist ja auch eine andere Lebensphase. Weißt du, da habe ich schon so einen anderen Horizont. Ja. Da sind die Kinder im Zweifel schon wieder aus dem Haus und so, dann weiß ich, was die nächsten 20, 30 Jahre passiert. So, dann kaufe ich mir jetzt, leiste ich mir dieses Ding. So, ja. Mit Anfang 40, wo du keine Ahnung hast, wo du in 10 Jahren bist, ja, sich dann jetzt sozusagen schon so zu binden, ist ja auch wieder eine Hürde. Ja. Und also bei uns fangen die viel früher an, ja, weil sie sich viel früher leisten können, aber weil sie auch diese Flexibilität, also eigentlich die Einschränkung, ja, die durch das Eigentum dann theoretisch entsteht, nicht so haben. Ja.
Und euer Geschäftsmodell auch, ne, wenn ich fragen würde, was brauchst du, um das schneller voranzutreiben? Ihr leistet ja eine Pionierarbeit, das heißt, ihr habt immer auch eine Aufklärungsarbeit zu leisten, das ist ja ein neues Produkt.
Ja.
Aber was ihr braucht, ist natürlich trotzdem Inventar. Das heißt, ein ganz klassisches Spiel auch, ihr kriegt 50 Millionen Euro Finanzierungsrunde oder 100 oder irgendwas anderes. Damit kauft ihr Immobilien. Diese Immobilien lösen wiederum Inventar auf eurer Webseite auf. Ihr habt eine sehr große Datenbank, wo wahrscheinlich ganz viele Kunden sind, die sagen, hat ja letztes Mal nicht geklappt auf Mallorca oder in Kitzbühel. Wenn das nächste Mal was reinkommt, dann. Also es ist schon so, dass das eigentlich ein sehr schön stetig wachsendes Modell ist, wo ihr auch die Monetarisierung hinten sehr schön auffächern könnt, wo ihr eigentlich überall noch euch einbringt, um Convenience zu schaffen und dementsprechend aber auch mitverdient.
Ja, also wir haben natürlich eine Pionierarbeit kannst du es nennen, aber vor allen Dingen eine Aufklärungsarbeit zu leisten. Ne? Wir sind da, ist relativ innovativ und du musst einfach den Menschen erstmal erklären, wie das funktioniert. Die haben genau diese Sorgen natürlich, Klar. die du gerade angesprochen hast. Das ist eine Aufgabe, die wir haben, überhaupt erstmal diese Kategorie zu erklären. Du hast vorhin schon angesprochen, wir haben einen Wettbewerber übernommen. Ich freue mich darüber, wenn wir weitere Wettbewerber hätten, ja, weil einfach mehr Menschen dort auch dann erklären, wie das Ganze funktioniert, dass es funktioniert und so weiter. Das ist so ein Thema, wo wir auch ganz stark investieren natürlich. Wir investieren klar auch in die Immobilien, auch in die Technologie dahinter und so weiter. Wir machen das mit Venture Capital, mit Banken zusammen und so weiter und bauen eben so nach und nach unser, also mein Mitgründer Fabian sagt immer, wir sind ein Sandkorn am Strand, ja, und wir wollen eine Sandburg bauen. So, ja. Und das ist auch tatsächlich, kannst du, ne, 20 Millionen Ferienimmobilien, da ist noch eine ganze Menge Volumen, in das wir sozusagen reinwachsen können.
Ja, und trotzdem seid ihr mit knapp wahrscheinlich 100 Monate Immobilien, wenn ich jetzt mal die Durchschnittspreise mir so angucke. Genau, da ist noch ganz, ganz viel Platz, aber trotzdem seid ihr in diesem Markt ja schon führend und aktuell schickt sich scheinbar keiner an, auch dann die Nummer 2 und 13 euch komplett auf den Fersen zu sein. Also das macht ihr ja sehr, sehr ordentlich. Jetzt seid ihr ja zwei sehr, sehr straighte Gründer auch. Du bist ja auch ein sehr, ich finde, du erzählst schön straight hintereinander weg, flüssig, ja, auch wenig links und rechts. Was glaubst du, was eine Eigenschaft ist, die Gründern hilft oder die du auch immer wieder siehst oder auch an dir siehst und sagst, ich glaube, das hat mir echt geholfen, da auch Gründer zu sein und darauf kann ich immer wieder zurückgreifen oder das zeichnet Gründer aus?
Gute Frage. Also ich habe es ja eingangs gesagt, ich bezeichne mich als unverbesserlichen Optimisten.
Ja.
Also alles, was wir jetzt besprochen haben, hört sich so an, als wenn es immer nur gut läuft, ja? Und hört sich so an, als wenn du sozusagen immer nur irgendwie bergauf gehst dabei. Also ja, fühlt sich tatsächlich eher wie bergauf als bergab an,
ja.
Und ist eben nur im Rückspiegel sozusagen so eine lineare positive Entwicklung.
Genau.
Wenn du dir das im Day-to-Day sozusagen anguckst, dann ist das ein Rollercoaster. Ja? Dann gibt es die ganze Zeit irgendwelche Probleme und Herausforderungen und irgendwie vermeintlich auch Sachen, die dir wirklich irgendwie morgen das Genick brechen könnten. So, ja? Und ich glaube, da dann immer irgendwie zu sagen, nee, mich frustriert das jetzt nicht, ich gebe da nicht auf. Ich bin sozusagen resilient auf der einen Seite, aber auch eben optimistisch und ich glaube daran, dass wir da irgendwie eine Lösung zu finden. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz zentrale, ich weiß gar nicht, ob es eine Eigenschaft ist, aber eben irgendwie so ein Tool. Ja, das kann man ja auch versuchen zu lernen und zu trainieren. Es gelingt mir auch nicht immer, ja, aber ich merke dann, wenn es mir gelingt sozusagen, dann bin ich dann im Ergebnis auch irgendwie erfolgreicher. Und ich glaube, das ist sehr, sehr zentral. Und gerade in den letzten Jahren, ja, also wenn du so irgendwie in die 2018er, 19er, 20er Jahre guckst, klar, ne, da ist irgendwie kostet es, was es wolle, das Geld ist geflossen und wir haben alle irgendwo ein Bällebad aufgemacht und so weiter. Ja. Aber jetzt gerade so in den letzten Jahren, eben wie gesagt, mit Krieg in Europa, mit Zinsen, mit Inflation, mit Unzufriedenheiten, mit Ängsten und so weiter in der Bevölkerung einfach, da brauchst du schon eine andere Form von Hartnäckigkeit, um dich da auch irgendwie so durchzukämpfen. Und da gibt es ein paar Unternehmen, die das nicht schaffen, weil sie aufgeben. Ja? Mhm. Ich glaube nicht, dass das bei allen ist, die es nicht schaffen, dass das der Grund ist. Aber ich glaube, dass es da draußen eben auch Unternehmen gibt, die hätten es schaffen können, weil die lösen wirklich ein Problem oder so. Und da brauchst du sowohl Unternehmer, da brauchst du Team, da brauchst du Investoren und so weiter, die da halt irgendwie so dran glauben. Und dann eben auch durchziehen und das machen. Ja.
Das ist, glaube ich, das ist definitiv eine Eigenschaft. Also Durchhaltevermögen, auch motiviert sein, auch eher an das Positive zu denken und das Positive zu sehen und eine ganz hohe Lösungsaffinität zu haben. Also auch zu sagen, das ist meine Aufgabe zu lösen. Die verstehe ich so. Ich beschwere mich nicht über Probleme. Wenn die kommen, dann löse ich die einfach weg. Ich glaube, das ist jetzt auch aktuell in dieser Phase, die wir haben, eine sehr, sehr starke Eigenschaft, einfach hintereinander weg zu funktionieren und zu lösen. Ne, weil je knapper alles wird, desto weniger werden Fehler verziehen. Das ist einfach so. Was ist denn, wenn es bei euch mal nicht so läuft? Also wenn du wirklich auch sagst, ich habe ja ein paar Rückschläge, wir beleuchten jetzt nicht primär die Rückschläge natürlich in diesem Podcast, aber auch, hast du irgendein Mittel, was du sagst, wenn der Tag mal richtig, richtig mies war, dann mache ich Folgendes und dann geht es mir, das ist für mich einfach so ein Break und dann bin ich auch wieder draus und dann ist der Kopf wieder frei?
Ja, ich glaube, was für mich persönlich ganz wichtig ist, aber ich sehe das auch bei anderen, ist, dass du eben auch ein bisschen auf dich selbst achtest. Ja? Also, dass nicht das Unternehmen und die Company, die für Unternehmer ja häufig irgendwie wirklich eigentlich 95% ihres Tages ausmacht. Ja? Also du wachst morgens auf, das allererste, woran du denkst, ist irgendwie deine Company. Du schläfst abends ein, das letzte, woran du denkst, ist deine Company. Dass du dir da bewusst halt auch irgendwie mal so Momente schaffst, wo du mal irgendwie dich um dich kümmerst. So, ja? Und das kann Sport sein, das kann Schlaf sein, das kann Ernährung sein, das kann irgendwie Liebe sein, das kann was auch immer sein. Aber irgendwie so Momente auch bewusst zu schaffen, wo ich sage, okay, da klammere ich jetzt mal ganz kurz aus, dass die Welt da draußen scheinbar gerade untergeht, ja, und versuche mich auch ein bisschen um mich zu kümmern. Ich glaube, es ist echt wichtig, weil es ist ein Marathon, es ist kein Sprint, ja, ja. Und du kannst auch nur so long irgendwie sprinten, ja.
Und hast du so einen Lifehack, das fragen wir eigentlich ganz gerne, also hast du irgendwas in den letzten 20, 25 Jahren kennengelernt, was du so für dich selbst eingeführt hast, wo du sagst, ich glaube, das macht mich ein bisschen schneller oder ich habe gemerkt, das ist schon ein ganz guter Weg drumherum, damit kommt man irgendwie schneller zum Ziel oder das habe ich einfach so gemacht, das kann auch sein, ich höre mir WhatsApp-Nachrichten doppelt so schnell an, das mache ich zum Beispiel, klingen die alle wie Mickey Mouse und ich lache auch noch, ja, aber hast du da irgendwas, was...
Ja, das ist witzig, dass du das ansprichst, das Beispiel mit den WhatsApp-Nachrichten. Ich bin so froh darüber, dass du mittlerweile so viel Speech-to-Text und Text-to-Speech machen kannst.
Ja.
Das ist ein, finde ich, Game-Changer in meiner persönlichen Produktivität. Ich bin auch ein sehr aktiver Nutzer von so Hacks dann aus irgendwie Sprach-Memo über Zapier to E-Mail oder über E-Mail to Zapier, dann to whisper und das sozusagen dann irgendwie in Text zu verwandeln, dann zu analysieren mit ChatGPT und so weiter, irgendwie abzulegen und so. Also ich glaube, so dieses persönliche Produktivitätsthema, da stehen wir vor allen Dingen vor einer totalen Game-Changer-Zukunft. Ja? Also da ist dank Automatisierung, AI und so weiter, glaube ich, gerade richtig, richtig viel möglich. Und wenn man da so ein bisschen irgendwie einfach mit rumspielt, dann gibt es da so kleinere und größere Produktivitätshacks, die dazu führen werden, dass wir ja, da einfach irgendwie, glaube ich, gewinnen. Wenn ich jetzt auf die letzten 20 Jahre zurückgucke, dann ist es, glaube ich, eher tatsächlich sind so Basics. Ich bin persönlich großer Fan davon, eine Routine zu schaffen für zum Beispiel Sport. Und wenn es auch nur eben ist, mich irgendwie jeden Tag ein bisschen aktiv zu halten, das aber eben Routine, ja, also durchziehen, ja, weil es dann natürlich auch leichter wird in gerade den Phasen, wo es dir vermeintlich so schwer fällt, ja, dann eben durchzuziehen.
Auch Regeln
und
auch, ganz klar.
Ganz klare Regeln und Routinen, weil ich dann wiederum weiß, ne, wenn ich meinen Sport mache, dann schlafe ich besser, dann habe ich meine sonstige geistige Energie und mentale irgendwie Stärke besser irgendwie im Griff. Das sind so Basics eigentlich, ja, und ich merke, und ich track das so ein bisschen und ich sehe das auch immer ganz gut so, ja, so die Phasen, wo ich das dann irgendwie nicht durchgehalten habe, da ging dann auch alles nach und nach dem Bach runter, ja, alles andere folgt dem sozusagen, ja, so, und wenn du diese Basics durchziehst, so Maslow'sche Pyramide so nach dem Motto, ich glaube, dann kannst du darauf andere Sachen dann eben schrittweise aufbauen.
Ja, weil ja auch Unternehmen ist jeden Tag so verschieden von den Herausforderungen. Ich finde, so ein paar feste Regeln im Leben sind ganz gut, um sich in der Bahn zu halten. Das brauche ich auch bei mir. Spielt auch Sport eine ganz entscheidende Rolle, aber das sehe ich genauso. Wahnsinn. Also tausend Dank. Ich finde, ihr habt eine mega krasse Geschäftsidee. Ich bin wirklich gespannt, was daraus wächst, weil der Markt ist ja da und ihr bedient ihn einfach auch sehr, sehr gut. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch hier zu sein. Ich bin super gespannt, was dann in den nächsten 10, 20 Jahren noch passiert, weil du bist ja trotzdem, obwohl du aus einer Generation kommst, wo ganz viele sehr sprunghaft waren auch, ne, da ein Geschäftsmodell, da VC-Capital eingesammelt, eine Firma gebaut und so, ist es ja doch, finde ich, ein sehr straighter Weg und ihr seid ja jetzt auch da hart verhaftet bei meinen, ja, und habt da auch beide Bock drauf.
Ja, da sind wir gekommen, um zu bleiben.
Ja, genau, da seid ihr gekommen, um zu bleiben und ich glaube, da habt ihr euch einen extrem interessanten Markt ausgesucht, der das auch verdient hat, mal beackert zu werden. Also vielen, vielen Dank für die Insights.
Markus, danke für die Einladung, war ein super cooles Gespräch und ich finde es toll, dass du das machst mit den Mittelstars. Ich glaube, das ist eine große Opportunity für alle, auch eben so ein bisschen voneinander zu lernen. Also danke für die Einladung.
Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann wisst ihr ja, nutzt alle Kanäle, um zu folgen, um zu liken. Teilt uns auch mit, was euch besonders gut gefällt, ja, was wir besser machen können. Überhaupt kein Problem. Vergesst nicht, Mittwoch ist Mittelstars-Tag und ich sage bis bald und euch eine erfolgreiche Woche.